Kolosser 1, 3 bis 8, das fruchtbringende Gotteswort. Der Apostel Paulus schreibt: Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr's gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr's gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Der Kolosserbrief ist ein Brief des Apostels Paulus, geschrieben aus der Gefangenschaft in Rom, wohl so ums Jahr 60. Paulus selber kennt diese Gemeinde in Kolosse, der heutigen Türkei, nicht. Er war nie dort. Ihm wird berichtet von dieser Gemeinde durch Epaphras, der ihn besucht, aufsucht in seiner Haft dort in Rom und ihm alles über diese Gemeinde berichtet. Es ist eine Gemeinde in Bedrängnissen. Es haben sich viele Irrlehren in dieser Gemeinde breit gemacht. Aus dem Bereich der griechischen Philosophie und aus dem Bereich des Judentums. Es ist also eine umkämpfte Gemeinde. Noch steht diese Gemeinde im Glauben, aber es sind schon einige abgefallen. Es ist eine Gemeinde im Kampf der Verführung. Was macht der Apostel Paulus da? Das Erste, was er tut, er dankt für diese Gemeinde. Der Dank steht an erster Stelle. Er zählt nicht noch einmal alle Schwierigkeiten auf, er stimmt kein Klagelied an, sondern das Erste und Wichtigste, was er tut, nach dem Bericht des Epaphras, er dankt für diese Gemeinde. Der Dank steht an erster Stelle. Darf ich einmal so fragen, danken wir denn noch? Für was haben wir Grund zu danken? Lasst uns einfach mal zusammentragen. Für was haben wir Grund zu danken? Kann jeder sagen, für was er gerne danken würde? Dass wir in Freiheit leben. Fürs tägliche Brot. Ganz wichtig. Für die offenen Türen, die heute weit offen sind. Weit offen. Es gibt nur noch eigentlich ein Land, dass sich oder zwei Länder, die sich verschließen, das ist China. Wir haben jetzt die neuesten Berichte gehört, dass dort unter dem neu erwachenden Druck die Gemeinde in ungeahntem Maße wächst. Das andere Land ist in Verbindung mit China, die umliegenden kleineren Staaten, die sich abschotten. Sonst sind, ist unglaublich, alle Länder offen. Du weißt noch? Dass er uns ins Leben gerufen hat. Für unsere Gesundheit, soweit wir sie haben. Dass wir sie so weit haben. Dass wir überhaupt danken wollen. Für das Wort Gottes. Was noch? Für die Kinder. Jawohl. Wer für seine Kinder viel dankt, ärgert sich wenig. Weiter? Für einen gesicherten Arbeitsplatz, wie viele Menschen auch bei uns bangen in diesen Tagen und Wochen. Wie geht's weiter? Entlassungen, Kurzarbeit. Für was noch?
Für die Menschwerdung
Jesu. Da haben wir gelobt, gepriesen und gedankt in besonderer Weise in den zurückliegenden Festtagen. Dass wir ein Ziel haben, dass unser Leben nicht einfach so dahin geht. Es kommt hier in unserem Text um der Hoffnung willen, die euch bereitet ist. Jetzt für was dankt denn der Apostel Paulus bei dieser Gemeinde? Wir ziehen die erste Linie, erstens zum Glauben erweckt. Der Apostel Paulus steht in einer besonderen Weise des Dankes in dieser Gemeinde. Er steht im Fürdank. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn wir für euch beten. Das ist jetzt gar nicht gekommen bei unserem Zusammentragen, außer für die Kinder. Dass wir danken füreinander. Für den Bruder, für die Schwester, die mit uns im gleichen Glauben stehen. Ist hier in Indien, da habe ich es ja schon einmal erzählt, bei einer Jugendversammlung kam ein junger Mann auf mich zu und hat mir dann erzählt, er ist der Einzige in seinem Dorf, der Christ ist. Und ist jetzt 2 Tage unterwegs gewesen, um wieder einmal in einer größeren Gemeinschaft dabei zu sein. Und wir haben das so selbstverständlich, dass wir uns als Christen treffen. Der Dank füreinander. Ich danke meinem Gott, wir danken unserem Gott, so oft wir füreinander beten. Wir kennen die Fürbitte, aber der Fürdank ist bei uns gar nicht so verbreitet. Dass ich für den anderen danke, dass es ihn gibt, dass er mit mir glaubt, dass er mit mir zusammen dient in der Gemeinde. Das räumt viele Verstimmungen, viele Spannungen, viele Ehrenkäsereien von vornherein aus. Wenn ich so den anderen begleite, ich danke meinem Gott für dich. Nicht nur, wo mir der andere Freude macht. Gerade im Kolosserbrief wird viel davon geredet, was diese Gemeinde Not macht, was da alles querläuft. Gerade wo der andere mir Not macht, darf ich danken. Einer hat es mal so ausgedrückt, Gott gibt dir Schleifsteine. Gott gibt Schleifsteine. Statt dass ich mich aufrege, ärgere, beleidigt bin, ein Schleifstein. Einige von euch waren schon mal mit mir in deiner Diamantenschleiferei, dort in Israel. Mit was werden denn Diamanten geschliffen? Bitte? Mit was für Stein? Mit Diamant wieder. Ein Diamant kann nicht mit irgendeinem anderen Material geschliffen werden. Ein Diamant muss mit einem Diamant geschliffen werden, damit er zu seiner vollen Geltung kommt. Merkt ihr, wenn wir es übertragen? Auch in der christlichen Gemeinde sind wir oft füreinander Schleifsteine, damit die Christusart sich ausprägen kann. Der Apostel Paulus sagt, von einer Klarheit verklärt in die andere. Darum geht's unter uns nicht ständig heilig zu. Da reibt sich Diamant ein Diamant. Nicht damit wir uns übel tun, sondern damit die einzelnen Facetten des Glaubens, der Heiligung heraustreten. Darum kann Paulus auch ohne jede Heuchelei für diese Gemeinde danken und die Schwierigkeiten, die da sind, da reibt sich Diamant an Diamant, damit die Christusart herausgearbeitet wird. Wir fangen immer gleich an zu jammern, wenn es innerhalb der Gemeinde Schwierigkeiten gibt, wenn es Spannungen gibt. Setz einmal unter diesem Gesichtspunkt Diamant an Diamant. Und dann soll das aufstrahlen. Ich soll gerade nicht verletzt, nicht beleidigt werden, sondern ich soll aufstrahlen in der Jesusart. Darum ist das Gebot Christi, ist das Einzige, das er gegeben hat in der Weise. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist dieses Reiben aneinander. Gerade nicht loslassen, gerade nicht voneinander weggehen. Paulus kann ganz konkret beten. Denn er ist informiert. Er ist informiert. Sagt er in diesem achten Vers, Epaphras, der uns berichtet hat. Richtig beten kann ich nur für danken und für bitten, wenn ich informiert bin. Ist der Sinn zum Beispiel all dieser Missionshefte und Missionsberichte und Missionsabende. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, aber ich persönlich habe es mir so gemacht, es tut mir jedes Mal weh, wenn ich etwas ungelesen weglegen muss von diesen Missionsheften. Ich hebe sie so lang auf und wenn es 2-3 Monate dauert, bis ich es wirklich gelesen habe. Wirklich für danken und für bitten kann ich nur, wenn ich informiert bin, wenn ich um den anderen weiß. Die Rolle, die Epaphras bei Paulus gespielt hat, dass er berichtet hat, die spielen heute weithin die Publikationen, die christlichen. Lasst uns mal geschwind aufzählen, was bekommt ihr denn so geschickt? Was habt ihr alles für Nachrichten?
Richtig Osten, Südosteuropa-Mission, Carmen-Mission.
Deutsche Missionsgemeinschaft. Bitte? Liebenzeller-Mission, nennt mir ein Anliegen der Liebenzeller-Mission, das im neuen Heft steht. Wer weiß eins? Ihr kriegt's, aber seid nicht informiert. Den neuen Saal, jawohl, eines der Anliegen. Was gibt's noch? Was bekommt ihr noch für Zeitschriften? UMG, jawohl. Überseeische Missionsgemeinschaft. Wir Christen reden nicht in Kürzeln. DMG, Deutsche Missionsgemeinschaft. IDEA, Nachrichtendienst, jawohl. Bitte? DIPM, wir sind in einer Fachsprache. Deutsche Indianer Pionier Mission. Was noch? Evangeliumsdienst für Israel, EDI. Der Hartmut Renz schickt uns dort die Nachrichten. Was noch? Antenne, der Evangeliumsrundfunk. In neuer Form aufgemacht. Konferenz evangelikaler Publizisten, mehr Evangelium in den Medien. Lebendige Gemeinde. Weltweiter Evangelisationskreuzzug. Hilfe für Brüder. Diakrisis, eine Zeitschrift, die die theologischen Entwicklungen beobachtet.
Aktion in jedes Haus.
Aktion in jedes Haus.
Evangelisches Gemeindeblatt.
Also, es kommt doch eine ganze Menge zusammen. Macht's euch, bitte? Der Teckbode. Ja, es ist gar nicht so von ungefähr. Wer die Zeitung liest, findet viel zur Fürbitte, wenig zum Fürdank. Euren Fürdank könnt ihr nicht am Teckboden einüben, aber ihr könnt ihn einüben an den Berichten aus der weltweiten Missionsarbeit. Aber die Fürbitte, dazu ist der Teckbode eine gute Vorlage. Bitten für die Obrigkeit, für alle die, die Verantwortung tragen. Bitten, wenn so ein Bild drin ist wie heute, ein Autounfall, da steht nur noch das Wrack da und dann steht dabei vier junge Leute, sind da tödlich verunglückt. Was ist da für Leid in den Familien? Habt ihr auch kurz die Hände drüber gefaltet? Gesagt, Herr, ich kenne diese Leute nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, wie viel Not und wie viel Verlassenheit und wie viel Aufbegehren jetzt in diesen Familien ist. Ich bitte dich, schenk ihnen Menschen, die jetzt das bezeugen. Du hältst sie fest. Du willst sie anreden. Ist der Teckbode, wenn man ihn so liest, erreicht er für den ganzen Tag als Gebetsvorlage. Der Apostel Paulus ist informiert durch Epaphras. Der Name heißt auf Deutsch der Liebreizende. War vielleicht ein Wunschname seiner Eltern. Das bezieht sich im Griechischen auf beides, auf die Gestalt und auf den Charakter. Epaphras ist wohl durch Paulus und seine Predigt in Ephesus zum Glauben gekommen, wie uns Apostelgeschichte 19 berichtet wird. Und er wurde dann als solch ein Erweckter zum Boten für drei Gemeinden, wie wir lesen in Kolosser 4,13, nämlich für Kolossä selbst, für Laodicea und dem angrenzenden Ort Hierapolis. Diese drei Gemeinden standen unter der Leitung des Epaphras. Dort hat er gewirkt. Paulus bezeichnet ihn als treuen Diener. Da steht im Griechischen ein Wort, das kennen wir, das heißt Diakonos, Diakon. Was heißt denn Diakon ganz wörtlich?
Diener.
Diener? In welche Richtung? Bitte? Der durch den Staub kriecht. Ist nur neu. Aber ich schaue nach. Weiß jemand sonst noch eine Bedeutung? Eigentlich ganz wörtlich heißt das griechische Wort Diakonos, der bei Tisch bedient. Apostelgeschichte 6. Lasst uns wie viele Diakone wählen? Sieben Männer, die zu Tische dienen. Und das heißt Diakonein. Epaphras ist wohl geistlicher Speisemeister, eine herrliche Beschreibung des Amtes der Verkündigung, Diakonos sein, geistliche Speise zu reichen. Die Leute in diesen drei Orten bekamen durch Epaphras zu essen, geistlich zu essen. Wer gibt denn bei uns geistlich zu essen? Wer tut das? Bitte?
Prediger, beziehungsweise Prediger.
Prediger, Pfarrer, Religionslehrer, Eltern an die Kinder. Liebe Brüder und Schwestern, ihr seid in euren Familien geistliche Speisemeister. Dass die Kinder nicht nur zu essen bekommen, Linsen und Spätzle und Seiden, sondern dass sie auch geistlich zu essen bekommen. Wie gibt man seinen Kindern geistliche Speise? Wie geht es?
Vorleben.
Geschichten erzählen, biblische Geschichten. Bitte? Vorlesen. Das Singen miteinander. Schlichte Frage, habt ihr euch heute in der Familie einander geistlich zu essen gegeben? Ihr Hausfrauen, ihr habt wahrscheinlich alle heute gekocht, damit die Familie was zu essen hat. Habt ihr auch geistlich gekocht? Ihr Männer?
Als Vorspeise, Nachspeise.
Schon das Tischgebet ist heute ganz wichtig. Geistlich zu essen geben. Wenn ich in der Schulklasse frage mit 25 Schülern, dann sind da vielleicht noch 3 oder 4, höchstens 5. Das heißt 20%, wo zu Hause gebetet wird zum Essen. Geistlich zu essen geben. Epaphras ist Speisemeister für eine ganze Gemeinde. Wir sind's auf jeden Fall in unseren Häusern. Wir sind aber auch darüber hinaus Speisemeister. Die Menschen, die uns begegnen. Das Wort, das Jesus zu seinen Jüngern sagt, da meint er's nun mit der äußeren Speise, gilt gewiss übertragen, gebt ihr ihnen zu essen. Haben die Menschen, die uns heute begegnet sind, von uns zu essen bekommen? Das fragt nach dem, wie wir mit ihnen umgegangen sind und was wir geredet haben. Lasst uns das als tiefste Dienstanweisung nehmen, geistliche Speisemeister. Was gehört denn dazu, wenn man Speise austeilen will? Erst muss man sie haben, der Kühlschrank muss voll sein. Unsere Abendbibelschule ist sicher mit auch unter dem, dass wir unseren Kühlschrank wieder auffüllen. Aber dann muss es auch heraus. Dann muss es auch heraus. Epaphras ist Speisemeister, ein Treuer, heißt da. Im Zusammenhang mit Speisen ausgeben, was heißt denn da? Treu, vertrauenswürdig eigentlich wörtlich sein. Kein Gift drunter, nichts, was schadet. Ganz wichtig. Das heißt, da braucht nicht... Bitte?
Sorgfältig
herrichten, so dass man es auch essen kann. Mir hat mal eine Frau erzählt, hat mich doch ein bisschen erstaunt. Manchmal habe ich keine Lust zu kochen. Dann kriegen die meinen einen Krautkopf. Und dann machen die Blätter weg und essen die und eine Tafel Schokolade. Ich musste mir das so bildlich vorstellen. Die sitzen um den Tisch, das ist eine Familie mit 5 Kindern. Und die knabbern wie die Hasen am Kraut. Und als Nachtisch gibt es eine Tafel Schokolade. Aber ich habe mich dann informiert, rohes Kraut ist gesund. Aber ich wollte es nicht oft essen. So herrichten, dass es den anderen auch reizt zu essen. Ist wichtig. Hier hat es noch Plätze, da eine ganze Reihe. So herrichten, dass es den anderen reizt zu essen. Das ist vertrauenswürdig, treu zu sein. Aber auch nicht zu wenig geben. Nicht unterfüttern.
Was heißt denn das geistlich zu wenig geben? Was heißt das? Das ist gewiss zu wenig, ja? Wenn ich nichts sage, wenn ich es nur halb sage. Eine ganz große Gefährdung ist, nur halb zu sagen, wenn ich wesentliche Aussagen der Bibel verschweige. Es gibt eine ganz einseitige Ernährung. Und einseitige Ernährung macht immer krank. Macht krank. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Wie überfüttert man denn geistlich? Das gilt mir, dass ich geistlich überfüttert bin, jawohl? Aber wie überfüttere ich andere? Wie geht es? Wenn man ständig die Tür einrennt und merkt, die sind noch gar nicht so weit, kann man den anderen überfüttern. Eltern können auch ihre Kinder überfüttern. Wenn man lauter Leckerbissen bringt, es braucht auch das normale tägliche Schwarzbrot drunter. Jawohl. Wenn einem die Zeit nicht gelassen wird, das zu verarbeiten. Ja, Jesus gibt denen, die ihm zuhören, immer Zeit. Das ist verarbeiten, immer Zeit. Zeit geben ist für Eltern gegenüber ihren Kindern, ist gegenüber den Nachbarn zum Beispiel oder in der Bekanntschaft und Verwandtschaft ganz wichtig. Zeit geben, nicht ständig weitermachen, dass der andere nicht überfüttert wird. Mir hat kürzlich unser Ältester gesagt, ach, wir haben drüber geredet, er kommt in den Konfirmandenunterricht dieses Jahr, dann hat er gesagt, ach, ich erwarte eigentlich nichts. Habe ich gesagt, ja, wieso? Und dann hat er gesagt, ich weiß doch alles. Ist gefährlich, überfüttert. Wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir, ich habe jetzt ein spannendes Jugendbuch mit Ihnen vorgenommen, wo die Botschaft drin ist, aber in kleinen Dosen, damit Sie mal was ganz anderes hören. Vielleicht kennt der eine oder andere das, ich empfehle es ganz arg für Kinder zwischen 9 und 14, Fluchtkuss Ararat. Eine ganz arg packende, spannende Geschichte von zwei jungen deutschen Kriegsgefangenen, die aus einem russischen Kriegsgefangenenlager fliehen. Das hat mich als Bub ganz arg gepackt. War eines der wesentlichsten Bücher, das mir geblieben ist bis heute. Und kürzlich habe ich es in Eitlingen erwähnt. Und dann kam meine Schwester strahlend auf mich zu. Das haben wir! Ich habe es nicht mehr gehabt. Sie hat mir es dann mitgegeben. Jetzt lese ich es den Kindern vor. Füttern! So, dass sie es verdauen können, das meint auch die richtige Sprache.
Du kannst dich ja mit Visionszeitschriften durchfüttern. Wir schreiben und leisten das frei und Weltau intensiv dafür. Als Selbststück und man hat gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen.
Bloß würde ich dann die anderen abbestellen.
Ja, das ist immer so.
Weil jede Zeitschrift, wir brauchen, wir wenden ungefähr für eine Ausgabe einer Zeitschrift 1,50 Mark auf. Wenn man das einmal weiß, ist nicht billig, sehr teuer heute. Auch finanziell ist jede weggeworfene, weggelegte Zeitschrift ist ein Kaputtmachen von christlichen Geldern, die gegeben wurden. Ich muss schon sehr verantwortlich damit umgehen. Epaphras als geistlicher Speisemeister. Und nun dieses große Wunder. Leute erwachen, sind erweckt zum Glauben, fangen an zu leben. In Kolosse, in dieser Stadt, ist Gemeinde geworden. haben sich Christen versammelt. Wieso das nicht wie bei uns? Da gibt's schon immer. Da war vorher absolut nichts. Und jetzt gibt's eine christliche Gemeinde dort. Das Wort Gottes hat gewirkt. Es hat Frucht geschafft. Die erste Aussage, Frucht im biblischen Sinn sind Menschen, die zum Glauben kommen. Sein Dienst als Speisemeister, geistliche Speise zu geben, hat Menschen zum Glauben erweckt. Es ist Gemeinde geworden. Wo geschieht es heute? Wo geschieht es heute? Gibt es das überhaupt noch? Wir schauen jetzt nicht mal in die weite Welt, wir schauen bei uns. Gibt es das unter uns, dass das Wort Gottes Menschen trifft, bekehrt, zum Glauben erweckt? Wo? Bei Evangelisationen. Jawohl. Wo noch? Auf Freizeiten. Bei persönlichen Gesprächen, in unseren Gruppen und Kreisen, Gott möge's wirken weiter und schenken, es ist wenig oft unter uns geworden. Es geschieht am stärksten, zum Beispiel bei uns in Württemberg, in den Hauskreisen. Ein ganz großer Bereich, wir haben das letztes Jahr selber miterlebt, wo man wirklich fast buchstäblich das Wachstum sieht, ist die Freizeitarbeit vom Brüderbund. Wo viele Menschen, ich sage jetzt einmal so zunächst, angereizt dadurch, dass diese Freizeiten im Preis äußerst erschwinglich sind, zunächst einmal mitgehen und dann auch erfasst werden, erweckt werden. Ist auch auf unserer Freizeit geschehen. Gott sei Lob und Dank. Dass Glaube geweckt wird. Bei uns in der Gefangenenarbeit. Ja. Wo geschieht heute weltweit am stärksten der Bau der Gemeinde? In China sehr stark, aber am stärksten nicht dort. Bitte? Am stärksten zurzeit in der Sowjetunion. Das weitet sich aus wie ein Lauffeuer. Ist eine herrliche Sache, wie das Evangelium an Orten Menschen erweckt und zum Glauben ruft, wo wir es für undenkbar halten. Ich habe euch erzählt, von diesem Besuch in Vladikavkaz im Kaukasus drunten in dem Zuchthaus für Schwerstverbrecher. Da sitzen über 900 Schwerstverbrecher und unter einem einfachen Mörder sitzt niemand dort. Ist also das geringste Delikt. 900 Männer. Und das ist die Situation in diesem Zuchthaus, die ist so, dass nicht einmal die Wachen sich getrauen, mit den Gefangenen in Berührung zu kommen. Die leben praktisch wie Tiere, umzäunt von zwei Stacheldrahtzäunen. Und dahinter stehen dann die Wachen mit den Gewehren. Und dort hinein haben sich unsere Christen, man muss sagen, getraut. Und es gibt heute dort einen Bibelkreis mit 60 Leuten. Ich selber war damals in diesem Bibelkreis und wir wurden schwer flankiert. Ich glaube, es waren 3 oder 4 Soldaten mit schussbereitem Gewehr in diesen Innenhof hineingelassen. Und dann blieben die außen vor der Türe stehen. Und dann kamen diese Gefangenen herein. Es war eine herrliche Stunde.
Der Chef vom Gefängnis hatte Mordsmuffe. Nach einer Dreiviertelstunde ist er immer unruhiger und er sagt, wir müssen aufhören, es könnte was passieren. Wir haben ja dann später mit dem stellvertretenden Innenminister von Ossetien über dieses Zuchthaus gesprochen und er, der sich selber bekannt hat als Moslem, er hat gesagt, ich habe so etwas noch nie erlebt. Ist mir noch nie untergekommen. Er war ein sehr, sehr humanistischer, humaner Mann und hat gesagt, wir haben alles ausprobiert, um in diesem Zuchthaus irgendwie was zu verändern, ist alles missglückt. Eure Leute haben es geschafft. Die dürfen jederzeit rein. Da wird Gemeinde gebaut. Ich habe euch auch das erzählt, wie nach dieser kurzen Predigt, ungefähr 20 Minuten, die ich dort halten durfte auf dem ARPA, der Fußgängerzone neben dem Roten Platz in Moskau, Dutzende von Menschen bewusst ihr Leben Jesus übergeben haben. Das wäre bei uns unmöglich. Wisst ihr, wir sind harter Boden. Harter Boden. Ich möchte es einmal so ungeschützt ausdrücken, ich beneide manchmal die Missionare, die zu solchen kommen, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben. Da ist der Boden weit, weit offen. Wir treffen hier in der Regel, und das ist Schwerstarbeit, auf festgetrampelten Boden. Bis man da etwas hineinbringt, da muss man mit dem Brecheisen kommen. Das ist ganz arg schwierig. Epaphras Gemeinde ist gewachsen. Durch was wird der Glaube? Wo steht diese Stelle? Diese ist für uns die wichtigste Stelle. Ja, Römer 17 gibt es nicht. Also es muss Römer 10 sein. Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Das ist die Grundlage. Was ist Predigt? Was meint das? So kommt der Glaube aus der Predigt. Ist an die Kanzel gebunden. Das steht wirklich da. So kommt der Glaube aus dem Hören des Wortes. Nämlich aus dem Wort Christi, das biblische Wort hören. Wo kann man das biblische Wort hören? Im Gemeindegottesdienst, jawohl. Im Evangeliumsrundfunk. Eines der größten Mittel heute. China hat seine Grenzen wieder ganz dicht gemacht für missionarische Arbeit, wird aber von allen vier Himmelsrichtungen, von immer stärkeren Sendern christlich bestrahlt. Wir haben in der Sowjetunion über die vergangenen Jahre lange, lange Vorbereitungen gelegt durch unsere missionarischen Sendungen. Zwar wurden sie erheblich gestört, aber schon die Fetzen, die durchkamen, haben viele Menschen aufmerksam gemacht. Und heute, wo die Sendungen ungestört ausgestrahlt werden, wir haben Tage bei Licht im Osten, da erhalten wir bis zu 3000 Briefen, Hörerreaktionen aus Russland. Wo kann man das Wort Gottes noch hören? Der Bibelstunde, durch persönliches Zeugnis, im persönlichen Hören auf das biblische Wort. Das ist wohl auch das wichtigste Hören, das Unverzichtbare. Dass ich selber höre auf das Wort. Aber auch die öffentliche Verkündigung. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Es heißt hier, so habt ihr's gelernt von Epaphras. Man kann also offensichtlich in diesem Hören lernen. Was sagt da Jesus dazu? Spricht er auch vom Lernen? Noch etwas. Viel exponierter Stelle. Geht hin in alle Welt und predige das Evangelium. Mache zu Jüngern alle Völker. Und jetzt? Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Der Glaube besteht auch in einem Lernen. Lernen ist gleich wachsen. Ihr habt gelehrt. Eigentlich heißt dieses Wort hier ganz wörtlich übersetzt, wie ihr gejüngert seid von Epaphras. Nicht gelernt habt, gejüngert. Und so sagt Jesus auch, jüngert sie mit allem, was ich euch geboten habe. Das ist also viel mehr als ein Kopflernen, sondern ist ein Lebenslernen. Immer mehr jünger werden. Das ist das große Wunder. Das ist der Grund und Anlass für Paulus zu diesem ersten großen Fürdank, das dort in Kolosse das Wort Glauben geweckt hat. Das Wort Gottes ist ein schaffendes Wort, ein herstellendes Wort. Wo wird das deutlich in der Bibel? Im Schöpfungsbericht, Gott sprach, es werde, und dann hat er angefangen, hat seine Werkstatt eingerichtet und hat gebastelt, so lang, bis das Licht, das den Tag regiert und das Licht, das die Nacht regiert, fertig war. Nein, Gott sprach, es werde ein Licht, das den Tag regiert und ein Licht, das die Nacht regiert, und es ward. Das Wort Gottes stellt her. Sein großer Qualitätsunterschied zu unseren Worten. Unsere Worte informieren in der Regel. Oder unsere Worte fordern, dass wir etwas tun. Das göttliche Wort stellt her. An einer Stelle im Schöpfungsbericht kommt noch etwas dazu. Das muss also etwas ganz Besonderes sein. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und dann heißt nicht, und es ward. Sondern jetzt legt Gott seine ganze Kunst und Liebe hinein. Er nahm Boden vom Acker und bildete, wörtlich übersetzt, töpferte den Menschen. Da legt Gott seine ganze Liebe hinein. So eng sind wir mit ihm. Er macht uns mit seinen Händen. Bei den Tieren heißt es werden. Und sie wurden, bei Menschen nicht. Der Mensch wird gebildet. So eng stehen wir ihm. Das göttliche Wort ist herstellendes Wort. Das schafft, was es sagt. Wir können es vergleichen. Paulus sagt einmal, das Wort Gottes ist eine Dynamis. Ja. Wenn ich ein Dynamit anzünde, was geschieht denn? Das ist nicht Information, mal puff, 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 sondern Dynamit explodiert und schafft etwas. So ist das Wort Gottes auch. Das schafft etwas. Es bringt Frucht. Es erweckt Menschen zum Glauben. Zum Glauben erweckt. Jetzt die zweite Linie. Zur Liebe entzündet.
Wir danken Gott, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Noch einmal, biblisch ist Liebe kein Gefühl zunächst, sondern Liebe, das griechische Wort Agape, das steht hier immer, wörtlich übersetzt heißt willkommen heißen, jemand aufnehmen, ist also ein Tun. Es wird hier ausdrücklich betont, zu allen Heiligen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erkennt man denn die Heiligen? Heilig ist ja das biblische Wort für die Glaubenden. Wie erkennt man einen Glaubenden? Was meint ihr? Eine heikle Frage. Den Taten.
Liebe.
An der Liebe. Steht dort. Sie blieben beständig. Apostellehre im Brotbrechen, der Gemeinschaft im Gebet. Das sind vier Kennzeichen. Wie noch? Persönlichen Zeugnis. Die Bibel gibt uns einen ganz klaren Maßstab. Wer zu den Heiligen gehört und wer nicht. Der Liebe zu Christus. 1. Johannes 5, Vers 4 und 1. Johannes 4. Wer bekennt, dass Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen, der ist aus Gott. Und dann kommen die anderen Kennzeichen noch ergänzend dazu. Seine Taten, seine Liebe. Aber das Entscheidende ist, wer bekennt, dass Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen, der ist aus Gott. Wir könnten abgekürzt sagen, wer bekennt, Jesus Christus ist mein Herr. Der ist aus Gott. Der ist heilig geworden, nämlich zu ihm gehörig. Da können manche Lebensäußerungen dann noch ganz schief sein. Aber das Entscheidende ist geschehen. Und wer ihn nicht bekennt, der ist nicht aus Gott. Wir wissen auch, wer nicht glaubt. Das heißt, in der christlichen Gemeinde nicht der normale Maßstab, unter dem Menschen sich lieben. Was ist das für ein Maßstab?
Sympathie.
Sympathie oder Antipathie? Sympathos heißt eigentlich ganz wörtlich die gleiche Leidenschaft, die Leidenschaft füreinander. Sympathos, das entscheidet im christlichen Bereich nicht, sondern allein das Bekenntnis. Der ist mir Bruder und Schwester, der bekennt, dass Jesus Christus sein Herr ist. Das höre ich oft bei vielen Gesprächen, bei Trauungen oder Taufen oder wo das immer ist. Ja, man muss nicht unbedingt in die Kirche gehen, um ein Christ zu sein. Ich stimme dann immer voll zu, ja selbstverständlich, das habe ich ja auch nicht gesagt, dann sind die Leute zuerst ganz perplex. Weil für sie gehört es im Grunde doch dazu, erst wer in die Kirche geht, ist ein Christ. Dass jetzt der Pfarrer selber sagt, das sei nicht so wichtig, das erstaunt sie sehr. Ich sage dann, das Entscheidende, an dem man einen Christen erkennt, ist sein persönlicher Glaube. Jeder, der glaubt, dass er durch Jesus Christus gerettet ist, ist ein Christ. Er kann vielleicht durch äußere Umstände nicht oft zur Kirche kommen, aber er ist ein Christ. Ich setze dann aber hinzu, so mit einem weiten Schwungbogen, Wenn jemand dies bekennt und glaubt, dann treibt es ihn auch immer wieder in die Gemeinschaft der Mitglaubenden. Insofern ist der Besuch der Gemeinde schon mit ein Maßstab, aber nicht der erste. Liebe, zur Liebe entzündet, wo Glaube geweckt ist, da wird er in der Liebe wirksam. Jakobus drückt es ja so aus, der Glaube ohne Werke ist tot. Eigentlich steht hier Früchte. Der Glaube, der nicht Früchte bringt, ist tot. Wir wissen von Galater 5, Vers 22 aus. Die erste Frucht des Geistes ist was? Liebe. Da steht die Einzahl, die Frucht des Geistes ist Liebe. Jetzt kommt ein Doppelpunkt. Diese Liebe entfaltet sich als Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Diese Liebe. Alle diese anderen Regungen, alle diese anderen Taten sind Ausformungen der einen Geistesfrucht der Liebe. Wenn ich also zum Zweiten sage, das fruchtbringende Gotteswort, Gottes Wort entzündet uns zur Liebe. Das erste Feld, die erste Einübung der Geistesfrucht der Liebe ist wo? Das wäre schon die zweite. In der Familie dominiert zunächst die natürliche Liebe. Die geistliche Liebe, die Geistesfrucht der Liebe wird zuerst gelebt wo? In der Gemeinde. Dies Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, dass ihr euch untereinander herzlich willkommen heißt, dass ihr euch untereinander annehmt. Die brüderliche Liebe hier bei uns, Vers 8, Epaphras hat dem Apostel Paulus berichtet von eurer Liebe im Geist. Das heißt, die Gemeinde in Kolosse bleibt dem Apostel Paulus eng verbunden. Eng verbunden. Er weist ihm seine Liebe, ihre Liebe. Ist das was Besonderes? Was ist denn mit dieser Liebe der Kolosser zu Paulus verbunden? Welcher Weise? Paulus ließ sich von keiner anderen Gemeinde etwas geben, außer von einer. Welche war das? Die Gemeinde in Philippi. Alle anderen hat er gesagt, damit ja nicht der Ruch oder der geringste Verdacht aufkommt, ich würde das Evangelium um Gewinnes willen verkündigen, nehme ich nichts an. Er hat sich ernährt durch seine Händearbeit, aber mit der Gemeinde in Philippi war er in solch herzlicher, inniger Verbindung, gerade mit denen, dass er sich's hat gefallen lassen, von denen was anzunehmen. Nur von denen. Warum war es für die Kolosser doch eine ziemlich riskante Sache, dem Apostel so ungeniert, ihre Zuneigung, ihre Liebe, ihr zu ihm halten zu zeigen? Ja, die galt einem Staatsgefangenen. Staatsgefangener. Vor Paulus stand ein Prozess, wo es um die Frage ging, ob er ein Staatsverräter sei. Er fordert nämlich auf, so wurde es dargestellt, nicht den Kaiser anzubeten. Das war ein Prozess, der durchaus mit einem Todesurteil hat enden können. Paulus war ein Staatsgefangener. Und diesem Staatsgefangenen in dem hochbrisanten Fall der Voruntersuchung, zu dem bekennen sich die Kolosser. Und Kolosse, Kleinasien, war die nächste Provinz zu Italien. Das war nicht ungefährlich, sondern es hätte durchaus nach dem Motto gehen können, einfach mitgehangen, danach mitgefangen. Das war ein Risiko, das sie eingegangen sind, dass sie sich bekannt haben zu dem Apostel. Andere haben sich vorsichtig abgesetzt, wer zum Beispiel? Einer der engsten Mitarbeiter des Paulus, Demas. Noch andere haben sich abgesetzt. Ein guter Teil der Gemeinde in Korinth, die haben sich zurückgezogen. Die Kolosser erzeigen dem Apostel ihre Liebe, indem sie sich zu ihm stellen. Da geschieht übrigens eines dieser Worte aus Matthäus 25. Ich bin gefangen gewesen und ihr habt mich besucht. Das ist Liebe. Erstes Einübungsfeld ist die brüderliche Liebe. Und von dort geht es hinaus. Jesus sagt ja, deshalb als die größte Gefährdung der Gemeinde in der letzten Zeit. Und jetzt hat er nur die Gemeinde im Blick. Die Liebe wird in vielen erkalten. Warum erkaltet eigentlich unter uns die Liebe? Warum? Was denkt ihr? Warum geschieht das heute? Die Liebe wird in vielen erkalten.
Wenn materielle Dinge wichtiger
werden. Der erste, das denke ich auch, der erste wichtigste Grund, gerade in unserem Land, ist der Betrug des Reichtums. Der zieht nämlich, der Reichtum, der Besitz hat magnetische Kraft. Der zieht alle unsere Liebe an. Der zweite Grund.
Durch die Hektik geht auch die
Durch die Hektik. Bitte?
Durch den Egoismus.
Durch die Eigenliebe. Ich würde als zweites nennen, durch die Uneinigkeit, die unter uns aufkommt. Und zwar eine Uneinigkeit, die gar nicht nötig ist. Die einfach zum Beispiel in der christlichen Gemeinde darum entsteht, weil man den anderen nicht stehen lässt. Was heute zum Beispiel als Auseinandersetzung zwischen Pietismus und den sogenannten Charismatikern geführt wird, wo ein breiter Graben auftritt, das ist im Grunde nicht wert, dass die Liebe erkaltet, aber sie erkaltet daran, und zwar aus dem Grund, weil man einander nicht zugesteht, was das Zentrum ist. Weil man da sich nicht mehr einigt. Und ich muss es noch einmal so sagen. Ich habe jetzt diese neue Schrift von dem Adoramus-Kreis gelesen. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere schon in der Hand gehabt hat. 10 Thesen zur Erweckung der Kirche. Ich wäre mit allem einig. Mit allem einig. Aber ich bin an zwei Stellen ganz arg gehalten. Die eine Stelle ist, dass immer und immer wieder diese Behauptung kommt, die volle Geistesfülle habe nur der, der die Zungenrede kann. Ich sage nein. Das ist biblisch nicht wahr. Das ist eine Überbetonung einer Gabe, für die wir Gott loben und preisen können, aber die nicht an die erste Stelle gehört. Merkt ihr, dort entsteht die Uneinigkeit, wo eine Geistesgabe, selbst das benützt der Durcheinanderbringer, wo eine Geistesgabe an die erste Stelle gestellt wird. Dann erkaltet die Liebe, wenn ich den anderen, ich sehe ihn ja gar nicht mehr an als den, der mir Bruder und Schwester ist, sondern höchstens Halbbruder, weil er kann doch nicht Zungen reden. Und zwischen Stiefgeschwistern ist die Liebe arg gemindert. Das ist ein ganz großes Hindernis. Und das Zweite ist, ich habe ganz große Bedenken, dass dort im Umkreis in dieser Frage des Freibetens von Dämonen ein Gebiet betreten wird, das so mir biblisch nicht eröffnet ist. Ich finde keine einzige Stelle in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament, die mich auffordert, bevor ich nach Weilheim zur Abendbibelschule gehe, Weilheim von den Dämonen frei zu beten. Das finde ich nicht. Das wird aber dort, gerade auch in diesem kleinen Heftchen, wird das sehr stark betont. Das hängt zusammen mit einer Methode des Gebets. Da wird das plötzlich machbar, wenn gesagt wird, es ginge nicht nur darum, ich karikiere jetzt, aber das ist die Richtung, es ginge nicht nur darum zu beten, Herr, ich bitte dich, du weißt, ich brauche ein Auto, hilf mir dazu. Sondern ich muss so beten, Herr, ich möchte ein Auto, einen Passat, Baujahr November 90, Farbe schwarz, mit weißen Zierstreifen, 103 PS. Und dann kriegst du ihn. Das wird mir zur Methode. Ich weiß, dass wir oft in unseren Gemeinden äußerst oberflächlich und lasch beten. Aber dieses Gebet kenne ich biblisch nicht. Merkt ihr, es sind keine großen Dinge. Man könnte sich schnell drüber verständigen, wenn wir drüber reden, steht das so in der Schrift oder nicht? Und wenn der andere sagt, es steht zwar so nicht da, aber ich habe diese Erfahrung gemacht, dann sage ich, danke Gott dafür, aber mach's nicht verbindlich für die ganze Gemeinde. Und dann bleiben wir in der Liebe. Aber wenn es verbindliche Anweisung wird über die ganze Gemeinde und es wird gesagt, wenn du nicht so betest, dann ist dein Gebet nicht echt, dann wird er mir vom Bruder zum Halbbruder. Und dann erkaltet die Liebe. Lassen sich hineinrufen in einen beständigen Dienst. Liebe ist immer Dienstgabe. Du kannst nicht zu Hause bequem auf deinem Sofa sitzen und lieben. Das bleibt Theorie. Kannst vergessen. Sondern Liebe sucht die Nähe des Anderen, die Hilfe dem Anderen, weiß um die Bedürfnisse des Anderen, um die Nöte des Anderen. Aber eine Liebe, die im stillen Kämmerlein geliebt wird, die ist nicht von Gott, die ist nicht geistlich. Die wird ganz schnell zur Selbstliebe. Liebe ist eine Dienstgabe. Ja, wir haben das in dem Migges, wo es um die Geistesgaben ging, ja so formuliert, wir haben Freude beim Dienst, aber das ist keine Lust oft. Die Frage biblisch, Freude und Lust ist was ganz anderes. Ein vierter Grund, warum Liebe heute so erkaltet unter uns, weil das Menschliche so dominiert oft, sich so hervordrängt, unsere alte natürliche Art, unsere Ehrenkäsigkeit, unser Beleidigtsein, unsere Unversöhnlichkeit, was das alles ist, weil wir uns so wenig, jetzt sage ich es einmal mit dem Anfangsbild, schleifen lassen. Vor einigen Jahren, da gab es große Überschriften in der Zeitung, der Nagold, der Schleifer von Nagold. Wer war denn das? Weiß es jemand? Ein Feldwebel, der hat die geschliffen. So hat mir mal einer erzählt, mein Vater war auch Feldwebel im Krieg. Einer seiner Soldaten, ich habe ihn irgendwie, ich weiß nicht mehr wo, getroffen, hat mir erzählt, er hätte ihn einmal tatsächlich mit der Zahnbürste die Latrine schrubben lassen. Ist ein Schleifer gewesen. Wie sagt der Soldat, was mich nicht umbringt, macht mich hart. Geistlich übertragen, wir lassen uns so wenig schleifen. Jetzt geht nicht zum Schikanieren, sondern dass wirklich das an uns wegkommt, was sich da ausbreitet. Wenn ein Diamant geschliffen wird, im Lauf dieses Schleifvorganges verliert er ungefähr ein Drittel seines ursprünglichen Gewichts. Schleifen heißt also, es fällt weg vieles. Und ein fünfter Grund, warum die Liebe heute in so vielen erkaltet, gerade in der christlichen Gemeinde, weil wir weithin keine klare Unterscheidung der Geister mehr haben. Weil bald alles möglich ist. Jetzt hätten wir eigentlich keine Pause machen müssen, aber ich bin froh, dass die Stimme hält. Machen wir den dritten Punkt noch. Seid ihr mit einig oder wollen wir 5 Minuten Pause machen? Hör nichts, nur Volksgemurmel.
Weiter.
Das nächste Mal machen wir so, es liegen dort die Blätter fürs nächste Mal. Also da sind wir alle vorbereitet, da muss ich nicht mehr so viel reden. Da liegen die Arbeitsblätter fürs nächste Mal, das kann jeder heute mitnehmen und dann tragen wir noch mehr zusammen. Dritte Überschrift, zur Hoffnung befreit. Alle anderen Früchte des Glaubens ohne die Liebe, das ist wie eine Kunstblume. Ist ja verblüffend, wie man das heute nachmachen kann. Verblüffend. Das kannst du auf die Entfernung nicht entscheiden, ob das echt ist oder unecht. Wir waren da kürzlich, als wir ein paar Tage weg waren, in einem Restaurant, haben dort gegessen, da standen wunderschöne Rosen auf dem Tisch. Herrlich! Dann hat es meine Schwester so angeschaut und dann sagt sie, die sind nicht echt. Ich habe gesagt, die sind echt. Natürlich, der Einfachste ist, man langt es an, aber es tut man ja nicht in einem guten Restaurant. Habe ich gesagt, es gibt eine Möglichkeit, wie man das jetzt ohne weiteres nachprüfen kann. Welche? Rieche dran. Ja, die könnten ja auch uns mit Parfüm verwirren, aber es war echt so, die haben nicht gerochen. Das war ein Stoff, es war herrlich gemacht. Ich habe das bestaunt, sah fast schöner aus wie eine echte Rose. Schöner wie eine echte Rose, aber war unecht. Das gibt's nicht? Ja, das ist mein Geschmack. Vielleicht lag es auch daran, dass man zu dieser Jahreszeit sonst überhaupt keine Rose sieht. Viele Christen, weil sie ohne diese Liebe sind, riechen nicht. Paulus sagt, ein lieblicher Geruch. Ein Geruch des Lebens zum Leben. Auch ein Geruch für die, die es ablehnen, zum Tode. Aber Christen duften. Liebe gibt unserem Leben den Geruch. Zu was dient denn der Geruch in der Schöpfung?
Insekten.
Ja. Geruch dient immer dem, das angezogen wird. In der Tierwelt ist weithin der Geruch das, was zur Paarung führt, zur engsten Gemeinschaft. Der Geruch der Blumen und der Kräuter ist ja nichts anderes, als dass die Bienen, die Insekten kommen. Der Geruch, der von uns ausgeht, soll einladen zum Herrn. Anziehen. Aus was wird denn die Liebe gespeist? Wo ist die Quelle der Liebe? Paulus sagt hier, von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, und jetzt kommt die Quelle, um der Hoffnung willen. Diese Liebe ist eine gerichtete Liebe. Ich habe jetzt noch einmal dran gearbeitet, das griechische Wort für Hoffnung, Elpis, heißt in seiner Grundbedeutung wählen, Wahl. Das gehört so zusammen. Wir sind in eine Wahl gestellt. Was willst du? Was erwartest du? Es ist uns das Hoffnungsgut, was Gott für uns erwählt hat, vor Augen gestellt im biblischen Wort. Was wählst du? Ich denke an die Stelle, da ist das, was Hoffnung ist, im tiefsten gekennzeichnet. Der Satan führte Jesus auf einen hohen Berg. Und was tut er denn? Er zeigte ihm alle Reiche dieser Welt. Und dann sagt er, dies alles will ich dir geben. Nur eine kleine Bedingung, so du niederfällst und mich anbetest. Jesus steht jetzt vor der Wahl. Und er wählt nicht, dass du sollst Gott allein anbeten, das ist seine Wahl. Er will Gott. Hoffnung, das, was vor Augen gestellt ist. Jetzt, was will ich? Hoffnung ist nicht ein unbestimmtes Ahnen oder ein Sehnen nach etwas, sondern Hoffnung ist das, dass ich dem traue und auf das zugehe, was die Bibel sagt, das wird das Heil vollendet sein. Jeder Mensch steht vor dieser Wahl. Für was setze ich mein Leben ein? Ich habe jetzt meinen Schülern in der 9. Klasse das Thema angefangen vom Sinn des Lebens und da selber ein Blatt erstellt. Und da stand dann eine Frage, was ist dir entscheidend wichtig? Dann habe ich das so aufgelistet, Sport, Religion, wegen Pfarrer haben da auch 2 oder 3 angekreuzt, Freizeit, Auto, Geld, Familie. Von den 24 Schülern haben 22 als erste Priorität angekreuzt Geld. Denkt einmal,
von 24 Schülern 22. Natürlich, selbstverständlich, aber das zeigt, was sie denken gerade. Übrigens, dieses Geld nicht als Selbstzweck, sondern auf die andere Frage, was würdest du tun, wenn du keinerlei Zwang unterliegst, haben von den 24 Schülern 17 geschrieben, eine Weltreise machen. Dazu braucht man natürlich Geld. So hängt das zusammen. Das ist der Gedanke der Freiheit. Hast du Geld, kannst du dich verwirklichen. Nicht das Geld als Selbstzweck, dass ich es auf die Bank trage und Zinsen bringen lasse, sondern wo ich Geld habe, kann ich mich verwirklichen. Das ist genau das, was der jüngere Sohn gedacht hat im Gleichnis. Gib mir, was mir zusteht. Und er zog über Land. Ich habe da gedacht, wenn schon die Jungen so zentriert sind und das als die eigentliche Freiheit ansehen, wundert es nicht mehr, dass das kommt alles von den Älteren auf sie. Woher haben sie es denn? Sie erleben doch zu Hause, was wichtig ist. Und so setzen sie ihre Prioritäten. Der Mensch steht in einer Wahl. Auf was konzentrierst du deine Kräfte? Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Darum sagt Paulus hier sehr bewusst, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Das ist nun keine Vertröstung, sondern dort, wohin ich unterwegs bin, das bestimmt mein Leben hier. Und das gestaltet es hier schon. Wir gehen auf Gottes ewiges Reich zu. Das ist das Hoffnungsgut. Ist überwältigend. Wir sind ja bei der Offenbarungsauslegung der Bibelstunde gerade an diesem Vollendungsgeschehen. Morgen Abend tausendjähriges Reich. Was der Herr für uns bereitet hat. Was er bereitet hat. Bitte? Ja, die Gruppen und Kreise finden zu den üblichen Zeiten statt. Bibelstunde ist immer. Jetzt wieder. Ja, warum bin ich jetzt falsch? Ja, da war ja die Schritte dazwischen, das ist ja jetzt aus. Jede Woche Bibelstunde. Wir wollen bis Ende März fertig sein mit der Offenbarung. Morgen Abend Offenbarung 20, 1 bis 6, das tausendjährige Reich, was der Herr bereitet hat. Übrigens nicht für die Seinen. Wir sind nicht im tausendjährigen Reich. Keiner von uns, der Jesus glaubt. Sondern wir sind wo ganz anders. Wo sind wir? Bitte? Ja, wir sind auch in dem Abschnitt drin, Offenbarung 20, 1 bis 6. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Das sind wir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir zu sitzen auf meinem Thron. Wisset ihr nicht, dass ihr die Engel richten werdet? Die Gemeinde des Christus, die zu Beginn des tausendjährigen Reiches in der ersten Auferstehung vollendet ist, sitzt auf den Thronen. Dass wir unsere Hoffnung nicht zu niederhängen. Die Zeugen Jehovas, die wollen unsere Hoffnung 3 Etagen tiefer ansiedeln. Der Herr beruft uns zu den Thronen. Das ist Hoffnungsgut. Die er bereitet hat in den Himmeln, das liegt bereit. Gott hat es für dich und mich vorbereitet. Wenn ich es dir noch einmal in diesem Bild sage, da ist dein Thron aufgestellt. Du gehst der Thronbesteigung der Herrschaft mit dem Christus entgegen. Das ist ein Ziel. Gottes Wort informiert nicht darüber, sondern Gottes Wort schafft das an uns. Sicher, jetzt sind wir zum Herrschen sehr ungeeignet. Zur Herrschaft gelangt man biblisch durch
Dulden und Leiden,
Dienen und Demut. Die 4D, 3D und 1L. Dulden, Leiden, Dienen, Demut. Die ihr mit erhoben werdet zur Herrschaft. Das schafft das Wort Gottes jetzt an uns. Ihr müsst durch viel Trübsale, durch viel Engwege ins Reich Gottes gehen. Die Thronbesteigungsweg des Christus ist auch unser Weg. Der führt über Golgatha. Gottes Wort schafft das an uns. Schlussgedanke, das fruchtbringende Gottes Wort. Wir selbst, in unserer Art, dass ich das ausgestaltet, für mich selbst in der Selbstbetrachtung am wenigsten sichtbar, für die anderen sichtbar, das schafft Gottes Wort. Es bereitet uns zu. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist das Wort. Du bist da unter uns in deinem Wort. Du hast ja den Paulus zubereitet, dein Wort zu sagen. Wir danken dir, dass du so auch jetzt unter uns gegenwärtig warst und bist. Wir bitten dich darum, dass dein Wort an uns nicht vergeblich ist, dass es gestalten, schaffen und zubereiten kann. Segne dazu diese Abendbibelschule. Amen.